Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 41. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz.
Produziert wird der Podcast wie immer von mir, Norbert Zieler, und dem Mehrschulenkurs Astronomie am BAG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht in unserer Schule.
Das heißt, heute stimmt das nicht ganz genau, denn heute haben wir noch keine neue Kursfolge aufgenommen. Der Kurs hat gerade erst begonnen und wir sind gerade am 41. Internationalen Teleskoptreffen auf der Emberger Alm und hoffen auf besseres Wetter, weil es ist mit etwas Bewölkung hat das Ganze gestartet. Wir haben unsere ganzen Fernrohre schon hergerichtet und schon Sachen aufgebaut und ein paar Sachen angeschaut. Ich habe wandernde Schüler fotografiert und wir haben eine Bergspitze fotografiert, ein bisschen geübt in unseren Fernrohren und haben jetzt wirklich keine Zeit, eine ganze Podcast-Folge aufzunehmen. Drum senden wir jetzt etwas, das wir am 6. Kepler-Teleskop-Treffen gehört haben, nämlich der letzte Vortrag am 6. KTT war von Franziska Konitzer aus München, eine Astronomin, die auch journalistisch sehr viel in Wissenschaftsvermittlung macht und schreibt zum Beispiel für Spektrum der Wissenschaft, für Sterne und Weltraum und hat ihren Podcast gemeinsam mit Karl Urban, Astrogeo, und die war wirklich bei uns am Treffen und hat uns einen tollen Vortrag gehalten am Ende, also am Ende vom Treffen, über den Anfang. Also nicht über den Anfang des Treffens, sondern über den Anfang des Universums.
Und dabei geht es natürlich um den Urknall.
So, werfen wir mal einen Blick darauf. Wie ist denn das Universum entstanden?
Durch den Urknall.
Ja schon, aber was ist jetzt der Urknall? Und woher wollen wir überhaupt wissen, dass es sowas wie den Urknall gegeben hat?
Ja, es muss ja einen Anfang geben.
Naja, man hat ja auch einmal geglaubt, das Universum ist ewig und es hat keinen Anfang gegeben, sondern es war halt schon immer so.
Aber alles hat einen Anfang.
Naja, beim Universum war man sich da gar nicht so sicher. Es hat wirklich gedauert bis vor ein paar Jahrzehnten, bis man sich wirklich ziemlich sicher sein konnte, dass diese Idee mit dem Urknall stimmt. Der Urknall selber, was soll denn das für ein komisches Wort sein? Was soll das überhaupt heißen, ein Urknall?
Also, dass das Universum zuerst auf einem kleineren Fleck zusammengepresst war und dann auseinanderknallte.
Genau, und woher wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass es so sein könnte und welche Hinweise, dass wir inzwischen gefunden haben, dass es so ist, das wird uns jetzt Franziska Konitzer erzählen.
Okay, jetzt hören wir uns an, was die Franziska erzählt hat.
Wir gehen zum Ende an den Anfang, nämlich an den Anfang des Universums und wie das Ganze abgelaufen ist. Zum Ende mit dem Anfang zu enden ist irgendwie total cool. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du, liebe Franzi Konitzer, diesen weiten Weg von München zu uns hergebracht hast und einfach spontan, wie ich einmal angefragt habe, ohne viel Hoffnung, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach gesagt habe, ja, okay, lass hup, ich komme. Also, wen haben wir hier? Wenn man den, gab übrigens ganz tollen Podcast Astrogeo, sich einmal anhört, den der Karl Urban mit der Franziska Konitzer macht seit Drei Jahre, glaube ich.
Irgendwie so.
Urban ist ein Geologe, Franzi Konitzer ist eine Astrophysikerin. Ja, dann erfährt man so einiges, wer denn die Leute sicher das machen, weil das ein Gimmick ist am Anfang des Podcasts. Also Franziska Konitzer ist eine Astrophysikerin, die auf die nächste galaktische Supernova wartet, kein Herz für Pluto hat, gerne einen Dolch aus Meteoriteneisen hätte, als Kind nie Astronautin werden wollte, am Himmel zumindest das Sternbild Orion zuverlässig identifizieren kann, was momentan etwas schwieriger werden wird, als Jugendliche sehr für Wesley Crusher in Star Trek geschwärmt hat, sich darauf freut, wenn endlich Radioteleskope auf dem Mond gebaut werden, mal ein Psychologiestudium abgebrochen hat, sich über jedes Bild eines schwarzen Loches freut, auch wenn es zuerst unspektakulär aussieht, ständig gefragt wird, ob sie von ihrem Beruf leben kann, in Sternwarten ihm ein bisschen friert, 2022 erfreut festgestellt hat, dass man die Jupitermonde tatsächlich auch mit einem Fernglas sehen kann, die gerne wieder mal wissenschaftlich dichten würde, was du bis jetzt dann noch nicht gemacht hast im Podcast. Ich warte immer noch drauf, nee. Seit 2 Jahren.
Das passiert auch heute,
ja, keine Sorge. Jahren endlich die Milchstraße selbst gesehen hat, sich fragt, wenn astrophysikalisch korrektes Backwerk aussehen würde, was ich mich dann auch gefragt habe, schon astronomisch gebacken, seither?
Also nein, die Frage
ich, warte, ich warte darauf, dass Karl einen stratigraphisch korrekten Kuchen liefert, aber auf den warte ich auch immer noch.
Ein abgeschlossenes Kunststudium hat, was für eine Astrophysikerin eher ungewöhnlich sein dürfte, der es schwindlig wird, wenn sie an die Fehlerbalken aus ihrem Physikpraktika im Studium denkt, nicht weiß, was sie von der dunklen Materie halten soll, sich ein Stickeralbum für berühmte Wissenschaftlerinnen wünscht, an der Uni nie nur auch eine einzige Vorlesung zur Teilchenphysik belegt hat und ich könnte jetzt ewig fortsetzen. Wer das alles gerne über die Franziska Konitzer wissen würde, hört sich Astrogeo an. Und in den ersten Minuten kommt immer eine Info über Karl Urban und Franziska Konitzer. Und ich glaube, jetzt habe ich breit vorgestellt und genießt zum Ende den Anfang. Vielen Dank, Franzi, dass du für uns da bist.
Ja klar, hallo. Normalerweise sage ich immer so, hallo, ich bin die Franziska Konitzer, aber jetzt hat der Norbert eigentlich schon alles erzählt. Richtig, ich würde euch gerne was darüber erzählen, wie der Urknall ins Universum kam. Also warum es den Urknall gegeben hat. Spoiler Alert, das kann ich euch nicht erzählen. Ich werde euch eher was darüber erzählen, wie wir Menschen eigentlich rausgefunden haben. Wie haben wir herausgefunden, dass der Urknall ins Universum kam, dass es so etwas gab wie einen Anfang. Und die kürzeste Variante der Geschichte des Universums geht ja einfach so, dass unser Universum vor 13,82 Milliarden Jahren entstanden ist und sich seitdem ausdehnt. Und dieses Entstehen, diesen Anfang ist das, was wir heutzutage als Urknall bezeichnen. Man kann keine Aussagen darüber treffen, ob es sich vorher schon mal zusammengezogen hat, ein zyklisches Universum, sondern aber das weiß man nicht. Also was davor war, können wir nicht mit unserer Wissenschaft beschreiben, aber der Urknall ist das, was wir als Anfang bezeichnen können. So, und zur Einordnung, die Erde ist ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt, also ist erst in der späteren Geschichte des Universums entstanden. Und mich hat eben auch selber interessiert, auch von einem journalistischen Standpunkt oder von einem wissenschaftshistorischen Standpunkt eigentlich so, woher wissen wir das eigentlich? Also wie kann man das überhaupt rausfinden? Wie kann man das beobachten, dass es sowas wie einen Anfang gab? Und wie kann man was über die Entwicklung des Universums rausfinden? Als Belege oder als Beobachtungen, die dafür sprechen, dass es sowas wie einen Urknall gab, gibt es 3 Stück. Und die werde ich euch alle vorstellen, damit ihr ungefähr dann auch wisst. Also es sind 3 Sachen, über die ich euch erzählen werde. Das Erste, woran man erkannt hat, dass es so etwas wie einen Anfang geben könnte, ist die Expansion des Universums, die Ausdehnung. Punkt 2, was für den Urknall spricht, ist die primordiale Nukleosynthese oder die spannende Frage, woher eigentlich die Elemente kommen, aus denen wir bestehen oder aus denen das Universum größtenteils besteht. Also wie ist das überhaupt entstanden? Und Punkt 3 oder der dritte Faktor, der für den Urknall spricht, ist die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung oder das, was man auch immer sexy oder nicht als das Babyfoto des Universums bezeichnet, auf jeden Fall die erste Abbildung, das erste Bild des Universums. So, und im Vortrag machen wir eins nach dem anderen und ihr wisst, wenn ich bei der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung angekommen bin, habt ihr das was geschafft. Aber bevor wir beim Anfang starten, starten wir erstmal woanders und zwar in der Ewigkeit sozusagen, beziehungsweise hier in der Milchstraße unserer Heimatgalaxie. Das war eigentlich so bis vor 110 Jahren, 120 Jahren, war das alles, was man gedacht hat, dass es das gibt im Universum. Also vor, wenn ihr im Jahr 1900 Physikunterricht gehabt hättet oder Astronomieunterricht oder so weiter, dann hättet ihr jetzt vielleicht keinen Vortrag über den Urknall gehört, sondern einen spannenden Vortrag darüber, ob diese verschwommenen Nebel und Inseln, die man da irgendwie so sieht am Himmel, um was es sich bei diesen Nebeln handelt. Zum Beispiel der Andromeda-Nebel. Das kann man ja prinzipiell mit dem bloßen Auge sehen, aber auch wenn du mit den damaligen Teleskopen hinguckst. Dann war dann die Frage, was ist das denn für ein Nebel? Und deshalb, zum damaligen Zeitpunkt, hat das ganze Universum nur aus unserer Milchstraße bestanden. Das wusste man, das ist eine Galaxie und ansonsten war das Universum da eigentlich zu Ende. Und deshalb hatte auch das Universum im westlich geprägten Weltbild hier in Europa oder im christlich geprägten Weltbild von der Religion her, war als ewig angenommen. Also auch in der Wissenschaft war es damals so, man hat gedacht, das Universum, das gab es schon immer, Und das wird es immer geben. Und das Universum ist auch statisch. Also es bewegt sich nicht. Es bleibt einfach immer gleich. Deshalb gab es damals natürlich auch keinen Anfang und auch keinen Urknall. Jemand, der auch an dieses statische Universum geglaubt hat, war Albert Einstein. Diese Frage, was ist das? Das hat man sich auch noch so 1915 gedacht, 1916. Da hat nämlich Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht. Und die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein ist eine Theorie, wo man mit sehr viel Mathe und Gehirn verrenken, die Schwerkraft beschreiben kann, die Gravitation. Was man damit aber auch machen kann, mit dieser Schwerkraft ist, das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber man kann damit die Form und die Entwicklung des Universums berechnen, wenn man sie löst. Und genau das hat zum Beispiel Albert Einstein gemacht, als er seine allgemeine Relativitätstheorie fertig entwickelt hatte. Nach Jahren hat er das Ganze für das Universum gelöst, von dem er damals eben dachte, dass es nur die Milchstraße enthält und eben ewig sei. Und dann hat er eben nachgerechnet und zu seinem halben Entsetzen festgestellt, dass seine Gleichung ihm sagt, dass das Universum sich ausdehnt oder zusammenstürzt. Also am Ende hat die Mathematik eben gesagt, oder diese Theorie, das Universum ist nicht statisch. Und das fand Einstein nun nicht so doll, weil 1917, da war das eben, hat man eben noch angenommen, dass das Universum statisch sei. Es hat nicht gepasst. Einstein hat sich erstmal damit beholfen, dass er eine zusätzliche Zahl oder eine zusätzliche Konstante in diese Gleichung reingequetscht hat. Das hieß dann kosmologische Konstante. Und damit hat er auch mathematisch ein statisches Universum wieder gehabt. Und damit hat das gepasst. Aber es war ein Hotfix. Ich weiß nicht, so doll. Und zunächst ist Albert Einstein von diesem statischen Universum auch nicht abgewichen als erster Edwin Hubble, das ist der mit dem Weltraumteleskop oder das nach dem jetzt benannt ist, Edwin Hubble 1925 gezeigt hat, dass die Andromeda-Galaxie oder der Andromeda-Nebel, wie er damals noch hieß, oder eben M31, wirklich eine Galaxie ist. Das konnte er damals zeigen und Einstein hat gesagt, naja gut, passt. Das Universum ist trotzdem statisch. Dann ist die Frage, was hat eigentlich die Andromeda-Galaxie mit einem statischen Universum zu tun? Oder diese Entdeckung, dass es noch andere Galaxien außer der Milchstraße gibt. Im Fall der Andromeda-Galaxie nicht viel, außer die Tatsache, dass auch ein Edwin Hubble damals schon messen konnte und andere Astronomen messen konnte, dass sich die Andromeda-Galaxie zum Beispiel auf uns zubewegt. Die Tatsache, dass die Andromeda-Galaxie auf uns zurauscht und dann irgendwie in ein paar Milliarden Jahren dann die Kollision oder Verschmelzung ansteht. Also das konnte man auch damals schon messen, dass die Andromeda-Galaxie sich auf uns zubewegt und zwar mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 100 bis 300 Kilometern pro Sekunde. Das wusste man also damals schon. Und das macht ja auch erstmal nichts. Aber zum Beispiel ein Edwin Hubble hat dann eben damals, nachdem er nun rausgefunden hatte, diese Nebel sind in Wirklichkeit weitere Galaxien außerhalb der Milchstraße, immer noch mehr Nebel und immer noch mehr Galaxien beobachtet. Und er hat eben von diesen Galaxien auch die Entfernung messen können, also wie weit sind diese Galaxien weg. Und er konnte die Geschwindigkeit vermessen, genauso wie bei Andromeda, wie er da festgestellt hat, okay, diese Galaxie kommt auf uns zu. Konnte er bei immer weiter entfernten Galaxien vermessen, wie sind die eigentlich unterwegs? Kommen die auf uns zu, bewegen die sich auf uns zu oder bewegen die sich von uns weg? Und kann man da irgendwelche Muster erkennen? Und was er daran erkennen konnte, ist, dass diese Galaxien, je weiter sie weg sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Das in der Kurzvariante ist das hier die Rotverschiebung. Also wenn ich eine Galaxie so sehe und wenn sie sich von uns wegbewegt, ist die Galaxie immer weiter rot verschoben. Diese Rotverschiebung, die ich dann beobachten kann, die ich ja auch messen kann, das kann entweder daran liegen, dass die Eigenbewegung der Galaxie so hoch ist, dass sie sich wirklich von uns wegbewegt oder eben auf uns zubewegt, so wie Andromeda. Oder es kann daran liegen, dass komischerweise der Raum zwischen dieser Galaxie und uns, dass der selber größer wird. Also dass es eigentlich gar nicht die Galaxie selber ist, die da mit einem Karacho von uns wegfliegt, sondern dass es der Raum selbst ist, der sich ausdehnt, der expandiert. Und das hatte eben ein Edwin Hubble gemacht. Er hat das vermessen und er hat dann eben festgestellt, je weiter eine Galaxie von uns weg ist, desto schneller bewegt sie sich auch von uns weg. Im Durchschnitt. ne, so eine Galaxie wie Andromeda, die sehr nah an uns dran ist, das ist unsere Nachbargalaxie, die bewegt sich schon auf uns zu. Aber je weiter ich wegschaue, ist dann im Durchschnitt, je weiter eine Galaxie von uns weg ist, desto schneller bewegt sie sich auch von uns weg. Was hat Edwin Hubble mit dieser Erkenntnis gemacht? Nichts. Edwin Hubble war beobachtender Astronom. Er hat sich also auf die wirklichen Beobachtungen und Messungen konzentriert. Und wenn er dann auch dann so die Fachartikel oder die Aufsätze, die er damals geschrieben hat, sich so durchliest, er beschreibt das alles wunderbar, was er da wie, wo beobachtet hat und was er herausgefunden hat. Aber er hat diese Ergebnisse nicht interpretiert. Also er hat jetzt nicht gesagt, das ist aber komisch und was könnte das bedeuten für unser Universum? Wie gesagt, für unser immer noch statisches Universum. Das hat er alles nicht gemacht. Er war beobachtender Astronom. Aber es gab jemanden, der hat sich darüber Gedanken gemacht, was das bedeuten könnte. Und dieser jemand hieß Georges Lemaître. Und Georges Lemaître war ein katholischer Priester und außerdem theoretischer Physiker. Und was Georges Lemaître gemacht hat, als wirklich Erster ist, er hat sich mit der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein auseinandergesetzt. Wir erinnern uns, Einstein, der da seine Konstante reingequetscht hatte, um sein statisches Universum zu kriegen. Und dann hat Georges Lemaître nochmal nachgerechnet und festgestellt, wenn man das so ausrechnet, dann funktioniert das überhaupt nicht. Also diese Gleichungen, diese Beschreibung des Universums als statisches Universum, das funktioniert nicht. Einstein kann nicht recht haben, theoretisch. Also allein von der Mathematik, es klappt nicht. Und Georges Lemaître hat sich überlegt, okay, wenn also das Universum sich entweder zusammenzieht oder ausdehnt, wie könnte ich das denn rausfinden, indem ich ins All gucke? Also wie kann ich das mit Beobachtungen rausfinden? Und dann hat er eben zum Beispiel diese Entfernungsmessungen und die Geschwindigkeitsmessungen von Edwin Hubble genommen und hat gesagt, ja Mensch, das passt ja eigentlich ganz wunderbar zusammen. Meine Gleichung oder meine Mathematik sagt mir, das Universum dehnt sich aus oder zusammen. Und wenn ich mir diese Messungen anschaue, dann stelle ich fest, je weiter eine Galaxie von uns weg ist, desto mehr, desto schneller bewegt sie sich auch von uns weg. Das würde ja dafür sprechen, dass das Universum sich ausdehnt. Und das war wirklich der Erste. Das hatten schon auch vor Georges Lemaître ein paar andere Physiker Einsteins Gleichungen und Formeln genommen und eigentlich auch schon theoretisch ausgerechnet, dass das so nicht funktionieren kann mit dem statischen Universum. Aber Georges Lemaître war wirklich der Erste, der die Theorie und die Praxis, wie beobachtende Astronomie, zusammengebracht hat und gesagt hat, das passt. Und Georges Lemaître war auch der Erste, der dann erstmals gedacht hat, ja okay, wenn ich dann aber halt, wenn ich jetzt ein Universum habe, was sich jetzt ausdehnt, dann könnte ich ja im Grunde im Geiste zurückspulen. So, was war denn dann früher? Und dann war das Universum ja viel kleiner und viel kleiner und viel kleiner. Und dann, wenn ich bis zum Ende zurückspule, komme ich ja eigentlich zum Anfang, nämlich zum Urknall. Lemaître hat das damals nicht Urknall genannt, sondern er hat immer vom Uratom gesprochen, was explodiert. Aber das, was er beschrieben hat, war ein Urknall. Und deshalb ist die Expansion des Universums, diese Entdeckung und diese Beschreibung, ist unser Hinweis Nummer eins, dass es einen Urknall gab. Man kann sich jetzt noch fragen, was hat Einstein von der ganzen Geschichte gehalten? Als Jean Chaudret, der als erstes mit dieser Idee um die Ecke kam, hat Einstein gesagt, paraphrasiert, ihre Mathematik passt schon, aber ihre Physik ist furchtbar. Einstein fand es nicht geil, fand es überhaupt nicht gut. Aber auch Einstein hat danach ein paar Jahren, so Anfang der 1930er Jahre, eingesehen oder auch verstanden, dass das, was ihm seine Theorie von Anfang an gesagt hat, dass das so richtig ist. Also auch ein Einstein hat ein expandierendes Universum akzeptiert. Ein Bild, was man dafür auch nimmt, das kennt ihr vielleicht auch oder bestimmt, ist dieses Bild mit einem Hefekuchen. Okay, ich hab einen Hefekuchen und lauter Rosinen drin und dann schiebe ich das Ding in den Ofen und dann geht der Hefekuchen auf, was dazu führt, dass sich der Abstand zwischen den einzelnen Rosinen, der vergrößert sich. Aber es ist ja nicht so, dass die Rosinen selber jetzt irgendwie durch den Hefekuchen fliegen würden, sondern der Raum zwischen den Rosinen dehnt sich auf, aufgrund der Hefe. So, das ist also unser Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer zwei ist das, was diesen etwas furchtbaren oder etwas längeren Ausdruck der primordialen Nukleosynthese hat. Und das ist das Periodensystem der Elemente. Das ist hier nur zur näheren Illustration. Wir machen nichts Schlimmes damit. Außer uns zu fragen, woher eigentlich die Elemente im Universum kommen. Also heutzutage kennen wir eben die Elemente, die in diesem Periodensystem ist. Aber wo kommen die eigentlich alle her? Da weiß man ja auch inzwischen eine ganze Menge drüber. Aber eben so in den 1930er, 1940er Jahren, aber erstmal Zweiter Weltkrieg und alle waren mit was anderem beschäftigt. Aber dann hat man ja schon gefragt, okay, wenn das Universum einen Anfang hatte, aus was besteht es denn, was wir sehen können? Es besteht aus Materie und Strahlung, aber wenn man jetzt mal die Materie betrachtet, wo kommt diese Materie her? Und dafür haben dann Wissenschaftler, beziehungsweise ein Wissenschaftler namens Ralph Alpher, genau das gleiche gemacht, was ich eben auch schon mal gesagt hatte. Er hat das Universum jetzt genommen und zurückgespult im Geiste. Also es wird einfach immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und ich irgendwann habe ich ja dann ein Universum, wo das so eng ist, dass ich, also ich habe dann keine Galaxien und keine Sterne, sondern ich habe alles in seinen Einzelteilen. Also ich habe alles in Molekülen und Atomen. Dann wird es noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen heißer. Und dann habe ich nur die Atome und dann wird es noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen dichter und noch viel mehr heißer. Und dann habe ich eben Einzelteile. So. Und wenn man sich das mal überlegt hat, dass man also ein Universum voller Zeug hat, was aber nicht unsere Atome oder unsere Materie ist, sondern die Bausteine letztendlich darauf, dann kann man wieder vorstuhlen und überlegt sich, ja, was passiert denn dann? Also wie bilden sich diese ersten Elemente? Und was dann passiert, das konnte man auch damals ausrechnen, das war ungefähr in den 1940er, 1950er Jahren. Das war Ralph Alpher und sein Doktorvater George Gamow, das würde ich wahrscheinlich nichts mehr sagen. Das ist auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall, damals hatte man, ich habe ja eben schon gesagt, der Zweite Weltkrieg war vorbei. Was man während des Zweiten Weltkriegs, worüber man sehr viel gelernt hatte, war Kernphysik und Atomphysik. Aus jetzt eher weniger guten Gründen, weil man eben die Atombombe bauen wollte. Aber deshalb, und das auch geschafft hat, aber deshalb konnte man eben sehr viel über den Atomkern wissen und man wusste dann auch zum damaligen Zeitpunkt, warum scheint die Sonne zum Beispiel ein Stern wie unsere Sonne, warum scheint die? Und die scheint, weil Wasserstoff zu Helium zum Beispiel verschmolzen wird. Der anderen Seite, also es verschmilzt. Und was dann ein Ralph Alpher gemacht hat, ist sich zu überlegen, Mensch, genau sowas Ähnliches könnte ja auch am Anfang des Universums entstanden sein oder passiert sein. Nämlich, wenn ich das so klein und so dicht habe, dass ich noch eben alle Einzelteile habe, dann muss ja aber irgendwann ein Punkt kommen, wenn es dann ein bisschen größer wird, wo das Universum dann so abkühlt, dass ich eben zum Beispiel die Einzelteile des Wasserstoffs zusammentun und auch zu Helium fusionieren. Und da man eben damals das dann auch schon ziemlich genau wusste, also okay, wie schaut es im Inneren der Sonne aus und wie funktioniert Kernfusion, also wie kann ich, was brauche ich dafür, welche Temperaturen brauche ich dafür, wie dicht muss es sein? Und deshalb konnte ein Ralph Alpher ausrechnen, wie das Mengenverhältnis im Universum sein sollte. Also wie viel Wasserstoff sollte damals entstanden sein nach dem Urknall und wie viel Helium. Und das hat er ausgerechnet und damals schon gesagt, okay, also das Universum hat sehr dicht angefangen, dann hat sich erstmal Wasserstoff, das muss er sich ja nicht bilden, das ist ja nur ein Proton und dann ist es noch ein bisschen weiter ausgedehnt und kühler geworden und dann hat sich aus diesem Wasserstoff Helium gebildet, aber weil das Universum ja währenddessen weiter expandiert, ist das Universum recht schnell so kalt geworden, dass diese Kernfusion von Wasserstoff zu Helium stoppt. Und das hat er getan und festgestellt, also wenn das so passiert ist, wie er das ausgerechnet hat, dann sollte es im Universum ungefähr 75% Wasserstoff geben und 25% Helium. Und danach war es im Grunde genommen zu kalt und zu wenig dicht, damit noch weitere Kernfusion stattfindet. Und das waren theoretische Berechnungen. Und man kann aber auch im Universum nachgucken und ungefähr messen, wie viel Wasserstoff und Helium es gibt. Und dann findet man raus, dass Ralph Alpha recht hat. Zum Beispiel in unserer Galaxie gibt es, die besteht zu 73,9% aus Wasserstoff und zu ungefähr 24% aus Helium. Also 3/4 Wasserstoff, 1/4 Helium. Und alles, woraus wir jetzt bestehen, was nicht Wasserstoff ist, das ist der Rest, den man vernachlässigen kann. Der ist auch dann erst sehr viel später entstanden. Aber im Großen und Ganzen stimmt das überall im Universum. Also Wasserstoff 3/4, Helium 1/4. Und damit hatte Ralph Alpha oder George Gamow, sein Doktorvater, haben den zweiten Hinweis gefunden, dass es so etwas wie den Urknall gegeben hat. Und das ist auch bis heute so. Also aller Wasserstoff, den es im gesamten Universum gibt, der ist während des Urknalls entstanden. Das ist das leichteste, einfachste Element. Helium ist eben auch größtenteils im Urknall entstanden. Helium ist jetzt auch, entsteht im Moment in unserer Sonne und natürlich auch in allen anderen Sternen auf der Hauptreihe, die eben Wasserstoff zu Helium verbrennen. Aber im Vergleich fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Und deshalb ist dieses Mengenverhältnis bis heute eben einigermaßen gültig. Und das Mengenverhältnis gilt auch bis heute deshalb als zweiter Hinweis, dass es einen Urknall gab, ein heißen Anfang.
Ja. Apropos Gewicht, das mit dem Verhältnis, das ist ja die Masse, oder? Also von der Masse ist 1/4 Helium und 3/4 Wasserstoff.
Ja,
wenn
man
jetzt die Zahl der Atome nimmt, wie viele Atome?
Nein, das ist was anderes.
Dann gibt es ja noch viel mehr Wasserstoff, ich glaube über 90%.
Ja, ja, das habe ich jetzt der Einfachheit halber weggelassen. Das ist, weil Helium, ich spreche auch nur von Helium-4. Also Helium-4 ist 4 Protonen und Wasserstoff ist 1 Proton und das ist das Massenverhältnis, genau. Weil du letztendlich hattest du dann nach dem Urknall 2 Neutronen und 14 Protonen und dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber das ist Massenverhältnis. So, also, wir haben jetzt unsere zweiten Hinweis. Der erste war die Expansion, der zweite ist die primordiale Nukleosynthese und jetzt kommen wir zum dritten Hinweis, weil diese beiden Geschichten könnte man ja auch nur als Indizien abtun. Also, man sagt ja gut, aber das ist ja jetzt keine direkte Beobachtung. Also diese Story, okay, so wie die Elemente entstanden ist, das würde zu so einem Urknall, zu so einem heißen, dichten Anfang, wo sich danach alles ausdehnt, das würde schon irgendwie passen. Aber so richtig wissen, ob das stimmt, weiß man ja jetzt nicht. Und auch die Expansion, ja, kann so sein, könnte aber auch anders sein. Vielleicht hat das Universum auch einfach so irgendwann mal angefangen zu expandieren. Also ich brauche einen entscheidenden Hinweis, dass es auch wirklich so war. Also woher weiß ich, dass der Urknall stattgefunden hat? Wirklich entscheidend. Diesen dritten Hinweis, der wurde im Jahr 1964 gefunden. Da hat sich in der Wissenschaft oder in der Kosmologie, so der Wissenschaft vom Universum, eigentlich schon so die Erkenntnis durchgesetzt, okay, das Universum ist nicht statisch, weil es expandiert. Und wo die Elemente herkommen, ist auch so ungefähr geklärt. Und Georges Lemaître hatte ja schon von seinem Uratom, das explodiert, gesprochen. Aber damals in der Wissenschaft war es wirklich noch so, dass es gab auch noch ein Modell vom Universum, was das Steady-State-Modell hieß. Wo das ist das alte Modell, wo man auch sagt, das Universum, das gab es schon immer und das wird es schon immer geben. Und das Universum ist auch statisch. Es dehnt sich nicht aus und es zieht sich nicht zusammen. Und die Sache mit der Rotverschiebung, die kann man irgendwie auch anders erklären. Also auf jeden Fall, das war noch nicht durch, die Sache mit dem Urknall. Und auch die Kosmologie als Ganzes war auch ein eher exotisches ein Randgebiet. Darum hat man sich nicht so dolle gekümmert. Und deshalb wundert es auch nicht, dass die Kosmologie und das ganze Universum zwei Physiker namens Arno Penzias und Robert Wilson komplett egal waren. Die beide waren Physiker, angestellt bei einem US-amerikanischen Unternehmen, eigentlich einer Telefongesellschaft. Und diese Telefongesellschaft hatte aber eine Hornantenne. Es schaut aus wie ein gigantisch großes Hörrohr. Und mit dieser Hornantenne, die früher dafür benutzt worden war, um mit Satelliten in der Erdumlaufbahn ein bisschen zu kommunizieren, mit der wollten sie Radiosignale im intergalaktischen Raum messen. Also sie wollten gucken, okay, im Raum zwischen den Galaxien gibt es da irgendwelche Radiosignale und können wir die empfangen? Und dafür mussten sie sicherstellen, dass sie keine Störsignale in ihrer Antenne haben, also dass es da nichts gibt, was es da stört. Also sie mussten irgendwie die Erdrotation rausrechnen und New York war direkt um die Ecke. Das war auch so ein bisschen schwierig. Und dann, also sie haben gemacht und getan und Das ist eine der berühmtesten Geschichten in der Physik, nämlich diese Geschichte des Taubendrecks. Sie haben ein Störsignal nämlich in dieser Hornantenne gehabt, was sie einfach nicht wegbekommen haben. Es war immer ein Rauschen, ein Zischen. Und dieses Rauschen und Zischen war immer da. Es war egal, in welche Richtung sie das Ding gerichtet haben. Es war die Jahreszeit, war auch wurscht. Also man konnte auch nicht sagen, okay, es ist irgendwie Winter. Und es war auch egal, ob was jetzt in New York passiert ist. Und dann sind sie in ihrer Verzweiflung eben darauf gekommen, Mensch, es könnten ja die Tauben sein, die in dieser Hornantenne nisten. Und dann haben sie die ganze Antenne geputzt und diesen Taubendreck weggemacht. Und leider Gottes war dieses Störsignal immer noch da. Also sie haben es nicht wegbekommen. Der Taubendreck war es nicht. Und Penzias und Wilson sind nicht alleine darauf gekommen, was das denn da war, was sie da gerade beobachtet haben. Aber sie hatten völlig aus Versehen den entscheidenden Hinweis gefunden, dass der Urknall stattgefunden hat. Nämlich, was sie gefunden haben, dieses Rauschen, dieses Zwischen, dieses Störsignal, war letztendlich das Babyfoto des Universums. Das sah aus, die Hornantenne schaut aus wie ein großes Hörer. Das war als Radioempfänger letztendlich, aber nicht eine riesengroße Schüssel, so wie Effelsberg oder irgendwie was anderes, sondern das war eher als Hornantenne. Aber was sie eben hatten, dieses Störsignal, war eben das Babyfoto. Und wie sah dieses Babyfoto aus? Und was hatten Penzias und Wilson entdeckt? Und dafür spulen wir nochmal zurück zum Anfang. Zum kurz nach dem Urknall und der Frage, wie das Universum damals eigentlich aussah. Und das ist das, was ChatGPT einem sagt, wie das Universum aussieht. Und das ist ein Bild. Das schaut sehr dramatisch aus und wie das Auge von Sauron. Hat mir ChatGPT auch bestätigt, dass es auch schon wie das Auge von Sauron. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch sollte ich irgendeine KI in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal fragen, so wie sah das Universum kurz nach dem Urknall aus, würde mir die KI hoffentlich sagen, dass es damals noch überhaupt nichts aussah. Weil man damals noch nichts gesehen hat. Ich habe ja eben auch erzählt, mit dieser Kernfusion, diesem heißen und dichten Zustand, das ist im Grunde wie im Inneren der Sonne. Das Universum war damals so klein und so dicht, dass es keine neutralen Atome gab. Also auch wenn ich gesagt habe, okay, da ist Wasserstoff entstanden und da ist Helium entstanden, da sind eigentlich, korrekter wäre zu sagen, es sind Wasserstoffkerne entstanden und Heliumkerne. Die Elektronen waren damals frei unterwegs. In dem Sinne war das Universum komplett geladen. Aber was das eben auch heißt, ist, dass in den ersten paar hunderttausend Jahren nach dem Urknall konnte sich Licht nicht ausbreiten im Universum. So, und deshalb war das Universum komplett dunkel. Es war undurchsichtig und deshalb ist die Frage, wie sah das Universum kurz nach dem Urknall aus? Quatsch, weil man hat nichts gesehen. Aber das Universum hat sich weiter ausgedehnt, es hat sich weiter abgekühlt und irgendwann hatte es sich so sehr ausgedehnt und so weit abgekühlt, dass eben die Helium- und die Wasserstoffkerne die Elektronen sich mit den Elektronen verbinden konnten, auch die Elektronen behalten konnten. Also es gab dann auf einmal neutrale Atome. Und das heißt, dass die Strahlung sich auf einmal ausbreiten konnte. Und das Universum wurde durchsichtig und das war nach 380.000 Jahren. Und dann ist die Frage, wie sah denn das Universum damals aus? Und darauf lautet die Antwort, dass das sehr langweilig aussah. Weil es im Grunde genommen außer wie wenn ich jetzt einfach eine Halogenlampe anschalten würde. Also das ganze Universum war von einem für uns so warmen, gleichmäßigen Licht erfüllt. Das macht auch Sinn, weil das Universum war damals ungefähr 3000 Grad Celsius heiß und 3000 Grad Celsius ist dann die Wärmestrahlung von der Halogenlampe und das war's. Das war das Universum, weil es gab ja noch keine Strukturen, es gab keine leuchtenden Sterne, Galaxien oder sonst irgendwie was. Es gab eben nur diese Materie und dieses sehr, 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 sehr gleichmäßige Licht. Und deshalb hätte man damals hingeschaut, hätte man dieses Licht auch sehen können. Aber seitdem hat sich ja das Universum noch weiter ausgedehnt und ist noch weiter abgekühlt. Und das führt eben dazu, dass diese Strahlung von damals, diese Halogenlampe von vor ein paar Milliarden Jahren, diese Strahlung hat sich aufgrund der Ausdehnung des Universums auch ausgedehnt, ist auch langwelliger geworden. Und das führt eben dazu, dass diese Strahlung, was damals eben der Halogenlampe entsprochen hat, was im sichtbaren Bereich des Spektrums war, das war eben die Mikrowellenstrahlung. Das ist heutzutage Mikrowellen. Hintergrundstrahlung. Also das Universum ist immer noch von dieser sehr gleichmäßigen Strahlung erfüllt. Das sind winzige Fluktuationen, aber im Großen und Ganzen ist es alles gleichmäßig. Und das ist eben dieses Überbleibsel der Strahlung, dessen, die damals ausgesendet wurde vom Universum, durchs gesamte Universum, als es eben durchsichtig geworden ist. Und genau das ist das, was Penzias und Wilson aufgenommen haben. Heutzutage ist es im Mikrowellenbereich hauptsächlich. Und das ist das, was sie erwischt hatten damals. Und diese Mikrowellenhintergrundstrahlung ist tatsächlich was, das kriegst du nur hin, wenn du einen heißen und dichten Anfang hattest des Universums. Weil wenn ich ein ewiges Universum habe, dann ist ja immer die Frage, wie kriege ich dann diese Hintergrundstrahlung her? Also die muss ja irgendwann mal ausgesendet worden sein. Und das bekommst du tatsächlich nur mit einem heißen und dichten Anfang hin. Eben einem heißen und dichten Anfang, den wir heute als den Urknall bezeichnen. Und ja, als Penzias und Wilson den nun erwischt haben und vermessen haben und ihnen auch ein Kosmologe gesagt hat, was sie da eigentlich entdeckt haben, damit hat sich dann auch allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Universum einen Anfang hatte, den wir heute als Urknall bezeichnen. Und damit sind wir auch am Ende angelangt, weil wir haben jetzt alle unsere drei Hinweise, warum, wie der Urknall ins Universum kam oder wie wir festgestellt haben, dass das Universum einen Anfang hatte. Wir haben die Ausdehnung, die Expansion des Universums. Wir haben die Urknall-Nukleosynthese, wie die ersten Elemente entstanden sind. Und wir haben die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und wenn ihr jetzt fragt, warum oder was kam davor, dann kann ich euch die Bullshit-Antwort geben, dass es davor keine Zeit gab und dass man die Frage davor auch keinen Sinn macht. Aber ja, die Frage nach dem Warum oder was kam davor, darauf habe ich keine Antwort. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und vielen lieben Dank.
So, ich greife das gleich auf. Ich wollte dich gerade fragen, ob wir Fragen stellen dürfen. Wer will was fragen? Dann fange ich einmal an. In dem Moment, wo nämlich nach 380.000 Jahren das Licht durchgebrochen ist, haben wir zwei Sachen gleichzeitig. Zum einen kann das Licht des Urknalls sozusagen, also die Strahlung, die da ist, einmal durch, ja, weil es nicht mehr gestreut wird. Und auf der anderen Seite entsteht ja auch dann Licht, wenn die Elektronen von den Kernen eingefangen werden. Weiß man, also da muss ja eigentlich auch Licht entstehen, oder? Wenn die freien Elektronen jetzt rekombinieren, das spuckt Licht aus.
Das hast du mich erwischt, weil ich meine einfach, dass ich vielleicht darüber dasselbe ist. Weil die Strahlung muss ja irgendwo herkommen in dem Moment. Es ist ja nicht so, als ob die Photonen die ganze Zeit vorher einfach nur gefangen waren, sondern die konnten sich halt einfach nicht ausbreiten. Also selbst wenn ein Kern ein Elektron eingefangen hat, konnte das Photon, was dann das Licht, was ausgesendet wurde, konnte sich nicht ausbreiten. Und ich weiß gar nicht, und ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob das nicht, ne, dieser Einfang, der letzte, ob das dann nicht das war, wo die Hintergrundstrahlung herkommt.
Weil das sind ja so, die eine Geschichte ist ja, wenn so viele Elektronen da sind, dann kann die Strahlung mit immer Quantenstreuung, ne? Die wird da ständig herumgestreut, verliert Energie und quasi düst so herum, wie es auch im Inneren der Sonne herumdüst, in der Strahlungszone, weil es nicht weiterkommt und ständig von den Elektronen irgendwie in irgendeine Richtung abgelenkt wird. Ich habe geglaubt, das wäre so gewesen, dass deswegen das Licht nicht raus, also nicht weitergekommen ist und es sind jetzt irgendwie beide Effekte gleichzeitig.
Ich habe nachgeschaut und die Hintergrundstrahlung, die man misst, ist wirklich die Wärmestrahlung von damals. Das geht sich genau mit der Rotverschiebung aus, dass es eben die Wärmestrahlung ist und nicht die Lyman-Lyman-Alpha-Strahlung.
Ja, die Lyman-Alpha-Strahlung
ja. Aber das wäre quasi, wenn die Elektronen runterfallen würden, dann wäre das genau die Lyman-Alpha-Strahlung. Aber die war es eben nicht. Ja.
Okay, also dann ist es beantwortet. Also der Anteil, der ist praktisch gar nicht da.
Bezüglich der kosmischen Hintergrundstrahlung, heißt das, dass die davor in einer höheren, also mit einer größeren Wellenlänge ausgestoßen worden ist? Also einer kleineren Wellenlänge. Ja. Und dass das jetzt quasi gestreckt ist und dass wir in 2 Milliarden Jahren das noch weiter...
Ja. Okay. Das ist genau das, was es heißt. Das ist... Das habe ich vielleicht ein bisschen komisch oder zu Larifari erklärt. Das ist das, was ich mit dieser Halogenlampe gemeint habe. Als diese Hintergrundstrahlung ausgesendet worden ist, war es Wärme, also es ist immer noch Wärmestrahlung. Aber das Universum hatte eben damals eine Energie von rund 3000 Grad Celsius. Und deshalb war das damals, hat es alles geleuchtet. Also hätte ich die Hintergrundstrahlung damals aufnehmen können, ne? Hätte ich einfach nur diese Halogenstrahlung gesehen, dieses kurzwellige Licht im sichtbaren Bereich. Und dann hat sich das Universum ausgedehnt und dadurch hat sich diese Strahlung in den Mikrowellenhintergrund verschoben. Und wenn du sagst, es ist immer noch eine Wärmestrahlung, ne? Es ist von der Verteilung, von der Intensität her. Und deshalb kannst du auch sagen, das Universum an sich hat heute eben keine Temperatur mehr von 3000 Grad Celsius, sondern von 2,7 Kelvin. Ne? Also es ist fast arschkalt. Und wenn du jetzt noch ein paar Milliarden Jahre wartest, dann verschiebt es sich immer weiter. Es wird immer kälter. Und dann wird es halt dann irgendwann noch langweiliger.
Also, das ist der Moment, der inzwischen spricht von dem Kältetod des Universums.
Ja, das ist was anderes. Aber es ist auch, das ist was anderes. Aber es ist schon so, dass die Strahlung an sich, die wird immer langweiliger, immer niederenergetischer, wenn man so will. Und es kühlt sich immer weiter ab. Genau. Also sie wird aber nie ganz verschwinden. So, aber ja, für uns spielt das keine Rolle mehr. Also das wird zu einem Zeitpunkt sein, da sind wir alle lange nicht mehr da und auch die ganze Erde wird lange nicht mehr da sein, aber ja.
Das ist überhaupt auch mit der kosmischen Rotverschiebung so, oder? Also wenn ich sage, ich habe da 1 Million Wellen auf einem Meter Länge, dann bleibt diese 1 Million Wellen auf dem Meter Länge, nur der Meter wird sozusagen länger. Also es dehnt mir dieses Stück Raum, weil sich der ganze Raum dehnt, dehnt es mir aus auf 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter und die Wellen, die da drinnen sind und eigentlich eh schon unterwegs zu uns quasi, die dehnt es dann einfach mit.
Ja.
Und das ist eben der große Unterschied zu dem, wenn was von uns wegfliegt oder zu uns herfliegt, dann habe ich quasi nur das von der Bewegung, das wäre dann dieser Doppler-Effekt. Und bei der kosmischen Rotverschiebung, da dehnst wirklich den ganzen Raum auseinander und quasi den ganzen Weg entlang, bis es irgendwann mal bei uns landet, ja. Nach x Milliarden Jahren. Und dann habe ich eben eine andere Wellenlänge am Schluss. Und das hat dann noch nicht aufgehört.
Das geht immer so ziemlich weiter. Ja, das ist das auch, was ich vorhin mit diesem Hefekuchen, ne? Wenn du dir vorstellst, okay, dieser Hefekuchen geht auf, dann ist es ja nicht so, dass die Rosinen selber wegfliegen, sondern einfach der Raum dazwischen sich ausdehnt. Das ist auch wirklich so, wenn du das jetzt selber nachmessen wollen würdest oder wie Hubble damals, der als erstes die Anzeichen dieser kosmischen Rotverschiebung gefunden hat, das ist jetzt auch nicht perfekt, weil du hast, jede Galaxie hat auch ihre Eigenbewegung, ne? Die kann sich entweder auf uns zubewegen oder von uns weg oder wie auch immer. Und deshalb hat die Rotverschiebung, was du von einer einzigen Galaxie misst, hat immer auch mehrere Quellen, woher diese Rotverschiebung kommt. Einmal aufgrund eben ihrer Eigenbewegung und einmal aufgrund der kosmischen Rotverschiebung. Deshalb kannst es dann nur im Durchschnitt ermitteln, wie nun diese Ausdehnung des Universums sind, weil du ja den Anteil der kosmischen Rotverschiebung, die musst du ja isolieren aus sehr vielen Galaxien. Und von der einzigen kriegst du es nicht raus, weil dann ist es eben zu, das Signal, da sind mehrere Komponenten drin.
Ich habe das nicht ganz mit dem zweiten Punkt verstanden, mit der Entstehung der Atome.
Mhm. Was genau daran liegt?
Die primordiale Nukleosynthese.
Synthese. Ja. Du musst ein bisschen präzisieren, ansonsten
überhaupt, wie sie entstehen konnten.
Wie sie entstehen konnten. Okay, In der weiteren Kurzvariante, wenn du anfängst, also wirklich, ich sag mal, beim Urknall, okay, dann gab es damals noch keine Protonen, sondern es gab die subatomaren Teilchen, also die man heute nicht mehr frei hat. Und dann kannst du es dir in dem Sinne wirklich ein bisschen so vorstellen, wie was in einem Stern passiert, also außer dass ein Stern wird ja nicht größer oder kleiner, aber ein Stern oder Kernfusion ist ja so, findet statt, weil es so dicht ist und auch so heiß, dass dann eben diese Protonen, wenn du sie erstmal hast, die können dann verschmelzen zu Helium, solange es dicht und heiß genug ist. Ne, das würde ja nicht passieren, wenn ich jetzt hier einfach Wasserstoffgas vor mir hätte in der Flasche, dann fängt das ja nicht an zu verschmelzen, sondern es muss dicht und heiß genug dafür sein. Und im Universum, kurz nach dem Urknall, war es eben am Anfang noch zu dicht und zu heiß, als dass die Atomkerne hätten zusammenhalten können. Die gab es dann noch gar nicht. Aber es wurde dann eben, es hat sich ausgedehnt und dann konnten sich diese ersten Protonen bilden und Neutronen. Also ich hatte schon mal die Bestandteile von Atomkernen. Und dann hatte das, ich habe also die Einzelteile und dann hatte es das Universum für kurze Zeit, relativ kurze Zeit, ein paar Minuten, wenn überhaupt, hatte es genau die, ich sag mal, richtige Temperatur, so wie im Inneren unserer Sonne, damit sich eben aus diesen Protonen und Neutronen Helium bilden konnte. Na, okay, dann war das Universum, kannst du es dir schon so vorstellen, es war so, es hatte genau die richtigen Bedingungen, so wie im Inneren unserer Sonne, dass sich dann eben Helium bilden konnte aus Wasserstoff. Aber dann ist es eben weiter gewachsen und noch ein bisschen abgekühlt. Und dann war es zu kalt und zu wenig dicht, als dass ich dann noch weiter hätte Kernfusion betreiben können als Universum, damit sich eben noch größere, massereichere Atomkerne bilden. Und dann war es aus. Dann war das damit beendet. Und diesen Cut-off-Point, das kennt man eben recht genau auch aus irdischen Laboren. Also wie müssen die Bedingungen sein? Wie heiß muss es sein oder wie dicht muss es sein, damit eben diese Verschmelzung stattfinden kann? Und indem man das eben zurückgerechnet hat fürs Universum, konnte man eben sagen, okay, so muss es eben gewesen sein. Und dadurch konnte man daraus schließen. Aber im Grunde genommen kannst du es dir so vorstellen, das Universum hat sich gebildet und das war was ganz am Anfang oder den Anfang, den wir überhaupt noch beschreiben können, ein Quark-Gluon-Plasma. Ne? Quarks sind die subatomaren Bestandteile von Atomkernen, also von Protonen oder von Neutronen. Das war am Anfang echt so ein, ja, ein plasmangeladenes Gemisch. Und dann konnte es quasi sich abkühlen und dann sich zu Atomkernen zusammenfinden. War aber noch heiß genug, dass sich dann die Atomkerne verschmelzen konnten. Und dann wurde es zu kalt, als dass noch solche Prozesse überhaupt ablaufen können. Und dann, ja, es ist auf jeden Fall komplexer. Also ich finde auch vom Vorstellen ein bisschen komplexer als jetzt die Ausdehnung. Ne? Die Ausdehnung ist irgendwie so, okay, das kann man irgendwie messen und verstehen. Aber das ist wirklich, das ist Kernphysik.
Ich versuche es immer so zu erklären, also ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass man sich dann wirklich so vorstellen kann, das ganze Universum ist so wie eben der Kern der Sonne. Ja. Und im Prinzip ist genau das abgelaufen, was bei einem Stern wie unserer Sonne passiert, der Proton-Proton-Zyklus, weil was anderes haben wir noch nicht gehabt. Also alle anderen Prozesse, wie größere Sterne jetzt funktionieren, weil das irgendwie über Kohlenstoff und Sauerstoff und Stickstoff funktioniert, das war ja alles noch nicht möglich, weil die Elemente gab es noch nicht. Die mussten erst später entstehen. Sternen entstehen. Also gibt es eigentlich nur den Proton-Proton-Zyklus, oder? Das muss wirklich genau das sein, was in unserer Sonne auch abläuft, solange eben die Temperatur gepasst hat. Also das ganze Universum als ein Sternkern. Das ist schräg, aber das ist unglaublich eigentlich, dass das in dieser kurzen Zeit dann wirklich ein ganzes Viertel der vorhandenen Masse da quasi wegtransformiert hat in Helium. Das ist also unglaublich.
Also stell dir mal vor, irgendwie so noch mehr Helium, dann hättest du halt nicht mehr genug Wasserstoff für die Sterne gehabt und dann wäre schlecht gewesen. Ja. Also von daher, es ist schon ganz gut so, dass es so war, aber ja. Alle Klarheiten beseitigt.
Franzi, ganz, ganz lieben Dank, dass du diese weite Reise unternommen hast, zu uns zu kommen, auch noch extra für uns was vorbereitet hast. Ich finde das ganz großartig. Ich habe mich so gefreut, dass du einfach gesagt hast, ja, komm, freue mich, dass wir dann noch so einen tollen Schlusspunkt mit dem Anfang haben. Das finde ich ganz besonders cool. Ganz, ganz vielen Dank.
Dankeschön.
Und das war sie jetzt, die 41. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreib uns einen freundlichen Kommentar.
Und wir freuen uns auch immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden. An keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler Sternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge. Da werden wir nämlich reisen. Wir reisen zum internationalen Teleskoptreffen, das zum 41. Mal stattfinden wird auf die Emberger Alm und werden euch mehr oder minder live, also indirekt live, von dort berichten. Also seid gespannt.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astro.